Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Bevor wir in diese Folge steigen, möchte ich doch ganz gerne nochmal Tobias Korenke grüßen. Wird man vielleicht so nicht kennen, aber ich habe das Gefühl, er hat was ganz, ganz Großes die Tage gemacht. Denn er hat auf einer Gedenkfeier zum Stauffenberg-Attentat tatsächlich den Kranz von der AfD einfach mal so weggenommen. Und Korenke ist nicht einfach irgendeiner, sondern der ist der Großneffe des Theologen Dietrich Bonhoeffer. Und damit ja durchaus jemand, der, sag ich mal, familiär in der Tradition des Widerstandes gegen die Nazis steht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Chapeau, dass er das gemacht hat. Und ich habe dann auch ganz viele Leute gefragt, würdet ihr das auch machen? Und alle so, ja klar und bla bla bla. Ich weiß es offen gesagt nicht. Und umso mehr möchte ich es nochmal betonen, dass ich das großartig finde und dass der Widerstand gerade jetzt erwachsen muss, auch in solchen vermeintlich Mikrowiderstandsaktionen, auch auf die Gefahr hin, dass man dann plötzlich von Ordnungskräften des Ortes verwiesen wird. Aber genau das ist jetzt allmählich nötig. Und deshalb das vorweg als Prolog. Und jetzt begrüße ich Frau Müller, denn sie ist nämlich auch da.
Hallo.
So.
Genau, also es zeigt wunderbar, dass Widerstand in verschiedenen Formen kommt und dass es da ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, sich irgendwem in den Weg zu stellen.
Ja, wobei ich auch immer so ein bisschen komisch finde, dass ausgerechnet Stauffenberg dann immer noch so, ne, so gefeiert wird. Ich meine, der hat zugegebenermaßen natürlich auch es versucht.
War aber auch Nazi.
War aber eben auch Nazi und hat das vor allem relativ spät versucht. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich Georg Elser immer noch deutlich prägnanter. Kennt aber kaum jemand. Für die, die es nicht wissen, was er gemacht hat. Er war nämlich quasi 1939 derjenige, der versucht hat, mit einem Sprengstoffattentat im Münchner Bürgerbräukeller Adolf Hitler quasi zu beseitigen. Und hat das wirklich in einer absoluten Präzision und wirklich über Wochen, Monate vorbereitet. Ist immer da wieder rein, hat sich, so wie ich das gehört habe, einschließen lassen. Hat dann ein bisschen weiter geschabt an dem Ort, wo er da den Sprengstoff angebracht hat. 8. November 1939, da gab es dieses Attentat. Und Adolf Hitler ist nur dem entkommen, weil er, glaube ich, 10 Minuten zu früh da gegangen ist.
War dann doch nicht präzise genug sozusagen. Ja, also Stauffenberg, ich glaube, momentan musste den Leuten einfach ihre Galionsfiguren lassen. Also da gibt es ganz, ganz viel gegen Stauffenberg zu sagen eigentlich. Aber wirklich, sollen sie sich doch diese Vorbilder rausziehen? Es war trotzdem jemand, der versucht hat, diese Horrorkette zu durchbrechen. Und das, ja, ich warte nur noch darauf, dass das jetzt als Aufruf zu Gewalt gilt, weil man sagt, was Stauffenberg gemacht hat, war gar nicht so schlecht. Aber so ist es natürlich nicht gemeint.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von Bomben, muss ich sagen.
Du, wenn es ein Adolf Hitler ist.
Ja, aber jetzt gerade würde ich sagen, vielleicht noch nicht.
Deshalb fing ich ja an mit dem Großneffen von Dietrich Bonhoeffer. Ja?
Genau.
Also das ist die erste Stufe. Aber
es ist dann der Kranz. So, genau. Also nehmt ruhig die Grenze da von AfD weg, weil das ist ja wirklich auch, es ist einfach das Allerletzte. Die AfD hetzt und hetzt und hetzt und dann versucht sie zwischendurch mal ein paar Sachen abzugraben, wo sie sich dann moralisch positionieren kann. Jetzt beim CSD-Attentat genauso, wo Alice Weidel das dann auch so verurteilt hat, aber natürlich auch nur, weil man sich dagegen den Islamisten stellen konnte. Parallel gab es ihre Parteifreunde, die dann getwittert haben, dass alle auf dem CSD Pädophile sind und degenerierte Menschen und was weiß ich. Also da muss man sich wirklich nicht in Sicherheit glauben, wenn die AfD sagt, wir beschützen euch alle. Das ist absoluter Klamauk und denen ist jedes Mittel recht, um am Ende Menschen zu unterdrücken.
Das stimmt und eine Followerin schrieb mir neulich, sie hat einen Nachbarn, der AfDler ist bzw. AfD wählt. Und sie hat ihm neulich einen Flyer in den Briefkasten gelegt, so nach dem Motto, lesen Sie sich doch mal durch, wie doof die AfD ist. Der Flyer war dann komischerweise plötzlich in irgendeiner Hecke, wie sie ihn dann fand. Und dann hat sie mich gefragt, soll sie ihn nochmal in den Briefkasten werfen? Und dann habe ich gesagt, naja, also abgesehen davon, dass wir diese Menschen mit Argumenten und mit Flyern nicht mehr kriegen. Aber ja, aber dann ist weniger der Flyer dann, also das vermeintliche Argument das Thema, sondern es ist einfach diese Penetranz der Aktion. Das ist das, was
ja, ich wollte gerade sagen, es geht dann vielleicht eher nicht darum, ihnen umzustimmen, sondern dass ihr das Energie gibt, weil sie es
genau
witzig findet.
Ganz genau. Und wir müssen jetzt in solchen Aktionen, müssen wir die Energie finden, die uns gegeben wird, damit wir da weiter durchhalten. Und deshalb sowas Diebisches, wo man sich drüber freut, wo man auch, wie gesagt, mit kleinen Mikro-Widerstandskämpfen dann entsprechend da was erreicht. Das ist das, was, glaube ich, gerade jetzt wichtig ist.
Ja, und Wahnsinn, was momentan alles so passiert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Themen, weil ich habe ein bisschen Angst, wenn wir ganz lange heute reden, dass alles schon wieder veraltet ist.
Und wer zündelt denn da? Was ist das denn?
Bleibt er denn nun Kanzler oder bleibt er nicht Kanzler? Ich glaube, das ist gerade die ganz, ganz große Frage, die sich ganz viele stellen. Also jetzt soll man den Teufel ja mal wieder nicht an die Wand malen, denn die Kritik, die drehte sich gar nicht um Merz' Person, wie Merz selbst jetzt gesagt hat, sondern Mittwoch, da ging es ja um eine Sondersitzung der Fraktion der Union im Bundestag und da war Merz und hat gesagt, die ganze Kritik in den letzten Wochen, die drehte sich eigentlich grundsätzlich um die Regierung und nicht um seine spezielle Person. Also in der letzten Folge haben wir schon drüber gesprochen, wie historisch tief die Zustimmung zur Kanzlerschaft von Merz ist. Ich weiß ja nicht, ob man das alles so sich einfach wegdenken kann. Naja, auf jeden Fall hat Merz dann gestern verkündet, jetzt gibt es keine weiteren Personalveränderungen. Also alle, die auf die offensichtlichste gewartet haben, die vielleicht sogar Merz nach dem Rauswurf von Spahn noch ein paar Sympathien sogar mal eingebracht hat in der Bevölkerung, nämlich Katharina Reiche aus dem Wirtschaftsministerium werfen. Die findet also offensichtlich nicht mehr statt, wurde hiermit verneint. Unter anderem gibt es jetzt viele Medien, die über die Fraktionssitzung dann auch berichtet haben, dass da eben verschiedene Stimmen zu Wort gekommen sind, wie in den vergangenen Wochen habe der CDU-Teil der Regierung nicht gut funktioniert. Und auch da schlussfolgert der Stern, das ist ja keine Attacke gegen den Kanzler. Ich weiß gar nicht, wie man das so separieren kann. Dabei wurde aber auch in der Fraktion nochmal explizit denen von Herzen gedankt, die der Kanzler jetzt rausgeworfen hat, was da eben auch einfach eine indirekte Kritik sein kann. Und vielleicht das Allergrößte, was man sagen muss, was da ja nochmal gesagt wurde, also jetzt alle, die dachten, yay, Jens Spahn, nach all den Skandalen und nachdem er so unbeliebt war, ist er endlich weg. Nach der ganzen Korruption, die da stattgefunden hat, hat Merz doch in dieser Sitzung gesagt, dass er Spahn auch künftig eine Rolle geben will in der Partei und ihn nicht fallen lassen will.
Aber das ist, glaube ich, auch ein guter Anlass, mal drüber nachzudenken, was wir da eigentlich gerade erleben. Also es geht ja jetzt schon damit los, Herr Söder hat ja auch gesagt, Herr Spahn, das ist ein ganz großer, der macht noch Karriere und so weiter. Ist ja auch wieder so ein Seitenhieb an Merz, denn Merz und Spahn sollen sich ja so überhaupt nicht abkönnen. Das ist übrigens auch der einzige Grund, weshalb ich Herrn Merz auch nur einen Anflug von Sympathie zukommen lasse. Aber es ist natürlich genau das, was jetzt gerade passiert, ein Machtkampf hinter den Kulissen. Klar, einen Spahn, den sägst du nicht mal so eben ab. Der hat jetzt hinter den Kulissen komplett seine Netzwerke spielen lassen. Deshalb eskaliert das auch gerade da. Und jetzt geht es gerade wirklich um einen Machtkampf. Also ich glaube, dieser fromme Wunsch, und der wurde jetzt ja auch geäußert, also wir warten jetzt mal, bis 2027 Hendrik Wüst dann in NRW gewonnen hat. Und dann können wir eventuell über einen Kanzlertausch nachdenken.
Solange besteht die Regierung nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch völlig naiv, so zu denken.
Ja.
Also Merz, ich habe jetzt gestern oder vorgestern gesehen, dass der Bundestag tatsächlich die Seite, die Unterseite, wo das Thema Vertrauensfrage erklärt wird, das wurde nochmal aktualisiert und geupdatet. Vielleicht ist das ein kleiner Hinweis. Wir dürfen ja inzwischen mittlerweile davon ausgehen, dass wenn wir jetzt heute den Podcast aufnehmen, dass tatsächlich morgen schon alles wieder anders ist. Also wir leben ja gerade in solchen Zeiten. Vielleicht ist morgen dann schon der entsprechende Vertrauensanfragekurs eingeleitet. Auf alle Fälle sehen wir, dass die CDU gerade komplett lost ist. Ich meine, ich möchte es jetzt nicht wieder sagen, aber ich habe es ja schon vor Jahren gesagt, dass die CDU spätestens jetzt im Herbst kaputt gehen wird.
Genau.
Und dass sie jetzt schon früher kaputt geht, hat sicherlich eben mit der Verfasstheit des Herrn Merz zu tun. Aber er wird definitiv nicht bis zum Frühjahr 2027 durchhalten. Das ist einfach unmöglich. Denn überlegen wir doch mal wirklich, da ist eine CDU, die hat über Jahre den Kanzler gestellt. Sie hat sich als Kanzlerwahlverein wahrgenommen. Und das war ja auch schon alles an Demokratie. Die haben sich ja nicht wirklich für irgendwie ja Quoten oder Themen oder sonst was engagiert. Die wollten einfach nur sich durchwursteln und an den Futtertrögen sein. Und auf einmal gibt es Landesverbände, wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz, die sagen, also wir laden den jetzt offiziell aus.
Genau, also allein sagen, dass die Kritik sich nur gegen die Sache und nicht gegen den Kanzler gewendet hat, nachdem ein ganzer Landesverband nicht mehr mit dir sprechen möchte. Und schon gestern hat die Tagesschau getitelt, die Fraktion steht noch, der Kanzler wackelt.
Ja.
Oder heute vor 2 Stunden die Welt, Endspiel im Kanzleramt, Fragezeichen, Merz in der Kritik. Also ich weiß nicht, ob man das so gut separieren kann wirklich. Und wie gesagt, dann sagt Merz auch noch bei Spahn, das Einzige, wo ganz viele sagen, das war toll, dass da jetzt mal ein Ende gesetzt wurde, sagt Merz auf einmal, ja, der soll künftig eine Rolle spielen. Und der Spiegel hat es auch nochmal verifiziert, indem er sich in internen Kreisen der Union umgehört hat. Und Merz hat wohl gesagt, Spahns Arbeit sei anstrengend, aber sehr erfolgreich gewesen.
Ich sag ja, Leute, und wenn ihr glaubt, dass der Hendrik Wüst mit seinen schicken Anzügen, und da bin ich in der Tat immer so oberflächlich, weil wir umgekehrt an so vielen Stellen auch oberflächlich mit Politikern umgehen, Stichwort gerade, wenn es Frauen sind, aber gucken wir uns den immer hübsch, adrett gescheitelten Hendrik Wüst an. der ja als Spahn erstmal ins Abseits geschossen wurde, auch noch gesagt hat, wie wichtig er Spahn findet und was für eine politische Freundschaft, bla 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 bla, die kommen ja aus der ähnlichen Ecke da, Münsterland und so, die sind miteinander verbunden. Und wenn ein Wüst wieder an die Macht kommt, haben wir auch wieder einen Jens Spahn an der Backe. Ja? Mal ganz abgesehen davon, dass ein Hendrik Wüst das gleiche in Grün ist wie ein Merz, vielleicht Merz ein bisschen schon sturer und älter, aber wir haben mit Hendrik Wüst jemanden, der liberal ist, der diese ganze neoliberale Scheiße, die im Prinzip der Geist von Merz ist, auch durchspielt. Vielleicht ein bisschen netter an einigen Stellen, aber ganz ehrlich, das darf doch nicht das Kriterium sein, dass wir jetzt sagen, naja, immerhin ist er nicht Merz, ja. Ganz abgesehen davon, dass im Prinzip gerade in den AfD-Kreisen ein Hendrik Wüst immer auch als Merkel 2.0 wahrgenommen wird. Und würde Hendrik Wüst aufgestellt werden, hätten die natürlich erst recht ein Mobilitätsthema, weil sie dann nämlich sagen können, guck mal, und jetzt kommt die CDU und macht nochmal Merkel 2.0. Und wenn es eine Hassfigur innerhalb der AfD gibt, dann ist es Merkel.
Ja, jetzt sagen ja ganz viele, naja, aber wir haben doch jetzt hier irgendwie Sommerpause und so. Aber wie gesagt, Friedrich Merz ist dermaßen schlecht in der Kommunikation, was er ja selbst in den letzten Monaten sogar zwischendurch eingestanden hat, aber es wird nicht besser. Es wird natürlich auch nicht besser, wenn du so jegliche Kritik von dir weißt, eigentlich so eine One-Man-Show darstellen möchtest, während du aber eigentlich zu schwach bist, um das zu tun. Und dann eben den Verkehrsminister einfach rausschmeißt, indem du ihn aber noch nicht mal richtig rausschmeißt, sondern ja dann irgendwie der Nachfolger doch kurzfristig abgesagt hat noch. Und der dann irgendwie so in der Luft hängt, Merz tagelang nichts macht, bis der Verkehrsminister dann um seine Entlassung bittet und du natürlich den ganzen Landesverband vor den Kopf stößt damit. Und dann am nächsten Tag auch noch, also kam ja dann auch noch die Botschaft, Verkehrsminister, dass die Deutsche Bahn zum ersten Mal seit Jahren schwarze Zahlen schreibt. Also das konnte ja nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen. Und die eigentlichen Personalien, über die Deutschland seit anderthalb Jahren kotzt, wie Katharina Reiche, das bleibt so stehen. Also das kannst du eigentlich keinem erzählen.
Oder Wolfram Weimar.
Oder so Weimar.
Vollkatastrophe.
Genau. Ja, also das ist wirklich, wie schlimm kann deine Kommunikation sein? Und dann ja offensichtlich auch noch intern in der Partei und in deiner Personalführung im Kabinett. Katastrophe. Und wenn du jetzt dann auch noch in der Presse verkündest, ja, das hatte ja gar nichts mit meiner Person zu tun, halte ich das auch für krass gefährlich. Also er denkt, er ist jetzt clever, weil er dann allen sagt, ja, lag ja gar nicht an mir, ihr könnt euch alle abregen. Aber intern werden die Leute noch saurer werden. Also wie oft hat mir das an einem Kanzler aus den eigenen Reihen so öffentlich Kritik geübt wurde, ja auch aus Sachsen-Anhalt unter anderem. Und ich meine, Bremen war da auch ganz weit mit vorne. Und dann sagst du, das hatte alles nichts mit mir zu tun. Also die Leute, die da vorher kritisiert haben, die werden jetzt noch mehr schäumen.
Deshalb, das wird auch Merz nicht mehr einfangen können. Also diese Idee, dass der jetzt einfach mal wieder vermeintlich zur Sacharbeit zurückkehrt und so weiter, das ist vorbei. Also gerade Personalthemen sind so strategisch wichtige Themen. Und wenn du da Leuten vom Kopf stößt, dann musst du schon verdammt viel Rückhalt haben, um das zu überstehen. Und er hat halt nichts mehr davon. Da ist, ich meine, das C für CDU ist halt mittlerweile Chaos. Und das anderthalb Monate vor der Sachsen-Anhalt-Wahl, wo ich immer so denke, Leute, also es gab schon weit vor der Wahl, vor der Bundestagswahl, gab es schon Signale, dass der Merz eine absolute Vollwurst ist auf dem Gebiet. Und ihr habt die alle nicht ernst genommen. Wir haben euch alle gesagt, dass das eine absolute Katastrophe wird. Es gab doch damals, ich erinnere mich immer noch sehr gerne an die geleakten Informationen an den Spiegel, wie der da in BlackRock da gewirkt hat oder vor allem auch nicht gewirkt hat. Die BlackRocker waren ja wohl dann auch sehr enttäuscht über sein doch sehr rudimentäres Wissen über das, was da getan wird.
Man musste ihm erstmal erklären, was ein ETF ist.
Was ein ETF ist und sein, wofür die ja dann auch mal alle eingekauft werden, sein Adressbuch war jetzt auch nicht so dick. Also sprich, der war, egal wo er war, bislang eine Wurst. Und jetzt erleben wir erst da auch eine Wurst, aber dafür braucht die CDU anderthalb Jahre. Vor allem anderthalb Jahre, die uns jetzt allen wieder verloren gehen. Er fängt ja vor allen Dingen auch, und das ist ja da auch wieder das Schlimme, das, was er gerade macht, nämlich die ganzen Reformen und so weiter, das wird ja nicht rückabgewickelt. Also wenn jetzt ein Hendrik Wüst käme, wie gesagt, wir mögen es alle verhindern, weil das ist das Gleiche in Grün oder das Gleiche in sehr, sehr Schwarz, dann wird ja vieles davon weitergehen, weil er ja auch davon überzeugt ist, dass man einfach nur mal wieder alles liberalisieren muss und entsprechend dann im Sozialen kürzen muss und so weiter und so fort. Wie gesagt, es wird nicht besser, die CDU muss weg.
Ja, das wollte ich eigentlich was sagen, weil da hast du mich kurz mit geschockt und ich glaube viele andere auch, aber ich weiß, was du meinst, weil die einfach gerade nicht auf ihre beiden Beine mehr kommen, also auf ihre beiden Füße.
Die CDU hat damals, als sie nach der verlorenen Wahl, ne, wo die Ampel gewonnen hat, als sie in die Opposition kam, hat die sich aufgeführt wie so ein verzogener kleiner Junge,
ja, klar,
der nicht gecheckt hat, dass er jetzt mal gerade nichts mehr zu melden hat. in der Oppositionsarbeit haben sie auch nicht konstruktiv Oppositionsarbeit gemacht, sondern sie sind wirklich vernichtend über die Ampel rüber hinweggegangen.
Genau.
Auch in einer Art und Weise, wie wir sie davor auch noch nicht kannten.
Unter Führung von Friedrich Merz.
Unter Führung von Friedrich Merz und auch Jens Spahn.
Ja, klar.
Und jetzt glauben sie, mit der gleichen Radikalisierung, die sie mittlerweile haben, konnten sie irgendwie was als Regierung machen? Völlig lächerlich.
Ja, aber das ist ja dieses Bild, das hatte ich ja auch mal gebracht. Also abgesehen davon, ob sie in der Opposition sind oder nicht, ich finde, die verhalten sich immer wie ein verzogenes Kind.
Ja, klar.
Weil die einfach immer, wenn sie das nicht kriegen, was sie wollen, sich schreiend auf den Boden werfen,
genau,
mit den Beinen strampeln. Und dann kommt die SPD und sagt irgendwie, naja, irgendwie muss es ja weitergehen. Und dann macht man halt mit. So, und jetzt kommt, ich meine, das ist natürlich noch Spekulation, aber ich bin mir doch sehr, sehr sicher, dass demnächst die Vertrauensfrage kommen könnte.
Absolut.
Und dann wird eventuell erstmal nur eine neue Spitze gewählt, also ein neuer Kanzler. Ich glaube aber, es dauert wirklich nicht lange, bis die Regierung implodiert. Und ich habe ja schon vor Monaten gesagt, die SPD muss in den Wahlkampfmodus schalten. Nicht, um die CDU fertig zu machen oder die Regierung schwach zu machen, sondern guck mal, wie verzwergt die SPD ist. Die müssen dringend andere Schwerpunkte setzen. Also überhaupt mal Schwerpunkte setzen, weil keiner gerade noch weiß, wofür die SPD steht. Die müssen Klingbeil dringend weghauen von der Spitze und dringend wieder sozialpolitischer werden. Ja, für die Arbeiter wieder da sein. Und dann haben wir vielleicht eine Chance, dass das alles nicht so schlimm wird, weil ich fürchte, dann wählen sie vielleicht irgendwie einen anderen Kanzler. Kommt vielleicht Hendrik Wüst, wie du schon sagst, da wird dann auch keiner mit zufrieden sein. Das Volk, was immer nörgelt, wie er Friedrich Merz sagt, und dann wird die Regierung sowieso irgendwann in sich zusammenfallen und dann kommen Neuwahlen und dann haben wir eine sehr starke AfD.
Ja, sagen wir mal so, es ist ja auch so, dass der Hendrik Wüst wird ja auch nicht ein Wunderheiler sein. Er muss ja mit der gleichen CDU arbeiten, die da ja auch an vielen Stellen versagt.
Und der kann im Osten auch keine Stimmen sammeln.
Nein, der doch
vor allen Dingen. Das ist ja der Nächste aus NRW, ein Anzugträger da wieder.
Ganz genau, der sowieso nicht. Also der Osten hat in gewisser Hinsicht sich entkoppelt von dem, was so klassisch noch so die alten westdeutschen Bilder waren. Ja, den muss man anders einfangen. Und das würde sicherlich gehen, indem man halt Leute aus der Region ernst nimmt. Aber ein Hendrik Wüst kann das nicht.
Ja.
Die CDU ist eine Partei, die kurz davor ist, komplett zu implodieren. Und mit dieser Implosion rechne ich jetzt, wie gesagt, gefühlt im Herbst, spätestens nach der Sachsen-Anhalt-Wahl. Weil dann wird sich der Ost-CDU-Teil abspalten von dem West-CDU-Teil, zumindest was so Reaktionen auf diese Wahl angeht und so weiter. Und klar, dann haben wir Neuwahlen, ja, aber ich denke immer noch nicht, dass wir automatisch in eine AfD-Regierung gehen, weil eine AfD muss immer einen Koalitionspartner finden. Sie werden nicht die absolute Mehrheit im Bund kriegen.
Das, genau.
Davon gehe ich erstmal nicht aus. Und solange das der Fall ist und alle Parteien, und da gucke ich wieder auf die CDU, sich daran erinnern, dass sie mal auf einem demokratischen Boden zusammen sich geschworen haben, dass sowas wie damals nie wieder passiert. Solange das passiert, wird es keine Mehrheit für rechts geben. Und wenn man sich anguckt, wie viel in den letzten Monaten die AfD gewonnen hat und dann mal guckt, wie viel haben denn eigentlich die linken Parteien in Anführungszeichen, also ja gut, SPD, Links, naja, also SPD, Grüne und linke Parteien haben genauso viel zusammen gewonnen wie die AfD.
Mhm.
Also man kann mir nicht erzählen, dass das alles gerade Richtung rechts wegdriftet. Und wenn ich dann noch sehe, was gerade in Sachsen-Anhalt abgeht, auf einmal gibt es nämlich nach 41% eine gläserne Decke für die AfD, die kommt nicht höher. Und wer kommt höher? Die SPD und die Grünen, die sind jetzt locker, geschmeidig über der 5%-Hürde gerade.
Und die Linken haben auch gut dazu gewonnen wieder. Warum? Weil die sich mit den Problemen der Menschen auseinandersetzen, nämlich zum Beispiel hohen Mieten mal wieder. Ja, und ich glaube, wenn man, also zu Sachsen-Anhalt kommen wir jetzt gleich sowieso noch, aber wenn man auf Bundesebene das Problem mal total platt und oberflächlich zusammenfassen müsste, dann würde ich persönlich gerade sagen, auch mit Blick auf Hendrik Wüst, wir brauchen jetzt keinen Rosé, sondern Biertrinker.
Feuerfrei, militärische Assoziation. Was das jetzt mit Intellektuellen, könnte möglich sein. Also in dem Geschäft, wo sich alle sehr gerne erregen und sehr gerne empört sind über alles Mögliche, über jeglichen Mist, könnte auch eine Militärmetapher irgendwie sinnvoll sein.
Wenn ihr glaubt, dass Krieg sich lohnt, kämpft doch dort, wo keiner wohnt. Kämpft gefälligst auf dem Mond.
Oh!
Ganz hohe Dichtkunst.
Ja.
Jetzt würde man da grundsätzlich vielleicht erstmal zustimmen, ich nicht, weil ich finde, die sollen auch den Mond bitte in Ruhe lassen und das Weltall. Aber das ist etwas, was Didi Hallervorden jetzt in Sachsen-Anhalt singt. Der umstrittene Comedian, wie hier in diesem Weltartikel steht, der ist nämlich gerade mit Sven Schulze, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt CDU, auf Wahlkampftour durch 4 Städte.
Oh nee.
Genau. Und der macht da auch ordentlich Werbung für die CDU Sachsen-Anhalt, aber gleichzeitig gegen die CDU von Friedrich Merz. Er sagt nämlich auch, ich würde, wenn das hier Bundesebene wäre, für Friedrich Merz keine Reklame machen. Das ist hier bei Sven anders.
Oh Gott.
Ja, jetzt genau, ich möchte gerne deine Live-Reaktion zu dem, was er da gemacht hat. Er hat nämlich gesungen, während auf Videos hinter ihm zu sehen war, während der Gesangseinlage. Also unter anderem Bilder von Bundeskanzler Merz, Verteidigungsminister Pistorius, Panzer von Rheinmetall, dazwischen Explosionen und fallende Bomben. Und dazu hat er dann gesungen, Hallo Herr Kriegsminister, Sie haben meinen Sohn gebeten, im Krieg für Sie zu töten. Marschieren Sie eigentlich selber mit? Und dann hinter ihm sah man zerstörte Städte eingeblendet. Was nützen Kampfmaschinen Zerstörung und Ruinen? Nur denen, die verdienen an Schlachten, Lärm und Tod. Am Ende geht's um Kohle. Das ist der größte Treiber. Ums Leben geht's nie, leider.
Oh Gott, ey. Also Dieter Hallervorden. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Kind habe ich ihn tatsächlich sehr, sehr gemocht. Ich fand das immer irgendwie ein bisschen ulkig, wie er auch mit Helga Feddersen, die Älteren werden sich erinnern, da Auftritte hatte. Die Wanne ist voll, sage ich nur. Aber inzwischen, also spätestens seit Corona, ist er ja irgendwie komplett fertig. Und dass der da jetzt, also ist ja auch ja so bezeichnend, ne, dass der jetzt mit der CDU in Sachsen-Anhalt tourt und gleichzeitig aber sagt, mit der CDU im Bund wird das nicht machen, bestätigt ja auch wieder dieses, ne, dass die CDU gerade wirklich ein Chaoshaufen ist.
Ja, und dass die Sachsen-Anhalt-CDU sich auch abspalten möchte unbedingt von Kanzler genau. Merz und zeigen will, nee, wir sind hier anders.
Ja.
Vor lauter Angst, weil sie auch jetzt schon denken, also da gab es ja sehr viel Kritik jetzt gerade, weil Sachsen-Anhalt steht kurz bevor und da macht Merz auf einmal so ein Chaos.
Genau, das ist ja auch, also in der Tat, wenn man jetzt wirklich ein Teamplayer wäre, würde man sagen, da warten wir lieber bis nach der Wahl. Aber ich meine, der Sven Schulze hat sich ja auch noch einen anderen Bockmist erlaubt. Jetzt vor kurzem im Deutschlandfunk hat er ja nach dem CSD-Attentat gesagt, so sinngemäß, dass er jetzt ja keinen Bock mehr hätte auf diese Menschen dieser Religion. Da müsste man jetzt mal anders mit umgehen. Ja, also er macht jetzt eine ganze Religion, nimmt er in Sippenhaft, weil einer sich dieser Religion angenommen hat und sie pervertiert hat im Islamismus. Klammer auf, Islam ist nicht das gleiche wie Islamismus.
Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn er jetzt gesagt hätte, ich sage dem Islamismus den Kampf an, wäre auch wieder wahrscheinlich populistisch gewesen, so wie er das da drüben macht. Aber man könnte es verstehen aus dem Attentat heraus.
Ja, aber
heraus.
Er sagt es deshalb nicht, weil der Islamismus ist Rechtsextremismus mit
genau.
anderen Vorzeichen. Und auch ein Sven Schulze nicht die Eier in der Hose hat, konkret sich vom Rechtsextremismus zu lösen. Denn ich weiß ganz genau, dass hinter den Kulissen gerade in Sachsen-Anhalt die AfD schon so viele CDUler anspricht, nach dem Motto, könntet ihr euch vorstellen, es gibt ja diverse Szenarien, aber in gewissen Szenarien mit uns zu stimmen. Da geht es mich unter anderem um die Frage, wann zum Beispiel ein Ministerpräsident dann gewählt werden kann, mit welchen Stimmverhältnissen. Und es werden gerade Hinterblänkler gerade sehr intensiv bearbeitet von der AfD. Also der soll mir nicht erzählen, dass er irgendwie der große Kämpfer noch für die Freiheit und für die Demokratie ist. Wer sich mit Dieter Hallervorden auf eine Bühne stellt, dann sagt, dass er gegen den Islam ist. Und dann hat er ja auch noch gesagt, das fand ich auch sehr bemerkenswert, ebenfalls wieder in diesem Interview mit dem Deutschlandfunk, dass er ja auch mittlerweile die Schnauze voll davon hat, dass man jetzt sagt, der Attentäter war ja ein Deutscher. Klammer auf, er ist hier geboren, also ist er ein Deutscher. Er hat aber ein Problem damit, wenn die sich nicht unserer Kultur anpassen, was auch immer diese Kultur ist.
Womit er ja eigentlich Teil unserer Kultur ist, wenn er hier geboren ist vor allem.
Eben, das sowieso, aber was genau ist unsere Kultur? Oder man kann umgekehrt gefragt, in meiner Definition von Kultur haben AfDler nichts zu suchen.
Genau.
Also können wir die genauso rausschmeißen. Ja? Das ist nicht meine Definition von Kultur. Also diese völlig subjektive Herangehensweise, was seiner Ansicht nach Kultur ist. Und dann will er tatsächlich einen deutschen Staatsbürger, der hier geboren ist, der aufgewachsen ist, der deutsche Staatsbürgerschaft hat, und zwar nur die, so einen will er jetzt rauswerfen. Damit hat er übrigens der AfD die absolute Steilvorlage geliefert. Denn was will die AfD? Gegen den Islam kämpfen als Religion und nicht gegen Islamisten, sondern die wollen die ganze Religion quasi kaputt machen. Und dann wollen sie ja vor allen Dingen auch deutsche Staatsbürger aussortieren. Denn sie sagen ja, wir wollen Millionen remigrieren und nicht einfach nur Kriminelle.
Was ja auch schon gerade über die CDU übrigens passiert, weil da wurde jetzt auch der erste Afghane abgeschoben, der überhaupt keine Vorstrafen hatte hier. Das passiert übrigens auch schon, wodurch man aber mit Islamisten kooperiert, nämlich
genau.
mit den Taliban. Das ist einfach total gaga. Ja, aber dieses, die müssen sich unserer Kultur anpassen und gleichzeitig fasst man da nicht die AfD mit rein oder Rechtsextremisten an sich. Das hat ja auch was damit zu tun, dass da immer diese Zugehörigkeit über Blut wieder drinsteckt. Also dieses extrem rassistische, weil man anscheinend der AfD noch mehr Mitsprache an der Kultur zubilligt, weil die eben nun mal unser Blut haben oder was. Anders kann ich mir das auch nicht mehr erklären. Ja, also rassistischer wird es eigentlich auch nicht mehr.
Ja, und das zeigt eben auch, ich habe es ja neulich in dem Video auch schon mal gesagt, also es zeigt wirklich, dass ich glaube, dass die CDU deshalb so Probleme hat, ein AfD-Verbotsverfahren einzuleiten, weil wenn man dann wirklich mal eins zu eins definieren würde und mal analysieren würde, was macht denn gerade die AfD und inwiefern ist das verfassungswidrig, da kommt man ganz schnell zu dem Punkt, wo man auch feststellen muss, in gewisser Hinsicht macht das auch die CDU. Gab es ja auch mal, als der Seehofer noch Innenminister war, hat er doch, glaube ich, auch den Verfassungsschutz einen Bericht erstellen lassen. Und da stand dann drin, dass die AfD deshalb auch verfassungsfeindlich ist, weil sie gesagt hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und dann hat Seehofer gesagt, das müssen wir auch nochmal ändern, denn wir sagen das ja auch. Mhm. Ja, also deshalb, die Schnittmenge ist ziemlich gewaltig. Und deshalb dürfen wir, glaube ich, auch nicht davon erwarten, dass die CDU irgendwie jetzt den großen Schritt tut.
Ja, und ich habe ja diesen Part unserer Podcast-Folge genannt, taktisch wählen versus sich taktisch quälen. Und ich würde sagen, dass die CDU sich jetzt seit Jahren schon taktisch quält. Denn der Versuch, die AfD klein zu kriegen, über Fakten stellen, das ist ja zumindest das, was nach außen immer so behauptet wird, oder ein paar Leute aus der AfD zurückholen wollen, also die Wähler, das ist ja tatsächlich das, was sie versuchen, ist ja offenkundig gescheitert. Oder siehst du, dass das irgendwo funktioniert hat? Ich sehe nur eine gigantisch gewachsene AfD. Hat also nicht funktioniert. Und was macht dann dieser Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Sven Schulze, kurz vor der Wahl noch in seiner Panik? Nochmal genau mit Anlauf in diese Kerbe reinhauen, mit der Axt. Und der Ulrich Siegmund, der AfDler, der ja Ministerpräsident jetzt werden möchte in Sachsen-Anhalt, der hat ja daraufhin leider, wie ich sagen muss, folgerichtig auch getwittert, oh, also so sinngemäß, wie blank ist die CDU, da höre ich da Panik raus, höre ich da Verzweiflung raus, dass sie jetzt eben sowas verkündet. Und ja, da muss ich leider auch sagen, ich höre da auch absolute Verzweiflung raus.
Genau, beziehungsweise kann man es so framen und allein, dass man es so framen kann, ist einfach naiv von Sven Schulze gedacht. Deshalb kann ich euch auch, wenn ihr gerade in Sachsen-Anhalt uns zuhört, euch nur die Seite taktisch-wählen.de empfehlen. Da könnt ihr mit einer Postleitzahl schauen, wer bei euch in der Region für die Erststimme wählbar ist. Es ist leider Gottes oft der Sven Schulze, also deshalb, Aber vor allen Dingen, was ihr empfehlenswerterweise mit der Zweitstimme wählen solltet, um die AfD zu verhindern, also beziehungsweise um die absolute Mehrheit zu verhindern. Und das, was ja jetzt schon so in Umfragen so allmählich durchkommt, nach dem Motto, hey, wir müssen SPD und Grüne stärken, weil sonst sieht's da böse aus, das wird auch auf dieser Seite in der Regel empfohlen. Also Zweitstimme, entweder SPD oder Grüne, weil man muss sagen, BSW ist ein absoluter Wackelkandidat. Die haben ja schon gesagt, wir kooperieren auch im Wahlkampf mit der AfD und so als Gegenzug würden wir dann auch, wenn ihr mit uns kooperiert und wir dann auch in den Landtag kommen, dann würden wir an einigen Umfragen oder an einigen Abstimmungen entsprechend auch uns neutral verhalten, sodass ihr dann quasi den Vorteil habt. Also die auf gar keinen Fall in den Landtag kommen lassen und die FDP natürlich auch nicht, weil die ist auch ein absoluter Krisenkandidat und spielt aber auch zum Glück in Sachsen-Anhalt keine Rolle.
Genau, und die Linke ist ziemlich sicher drin, Stand jetzt. Genau, jetzt habe ich auch die aktuellste Umfrage gesehen. Also man muss gar nicht glauben, da ist jetzt alles verloren, denn es sieht aktuell auch danach aus, dass SPD und Grüne es schaffen können in den Landtag. Also das muss wirklich das Ziel sein, denn je mehr Parteien da reinkommen, außer bitte BSW und FDP, die sich halt auch sehr rechtsradikal gerade aufstellen, auch wenn man immer glaubt, BSW wäre links, ist sie nicht. Also je mehr Parteien da reinkommen, desto weniger Macht hat eben die AfD, desto weniger Sitze haben die. Also unbedingt taktisch wählen.
Und man muss ja auch sagen, um mal nochmal die Dimension dieser Wahl sich anzugucken, ich meine, es sind nur knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigte, das ist ungefähr so viel wie Hamburg Einwohner hat. Aber ausgerechnet, die können so viel entscheiden, unter anderem natürlich die Zukunft von Friedrich Merz. Aber man muss ja auch sagen, das große Ganze dahinter ist ja letztendlich auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite die Tech-Bros. Beide wollen sie Europa zerstören und der Hebel ist jetzt gerade Sachsen-Anhalt. Das ist quasi der erste Angriff nach dem Motto, wenn das fällt, dann wird Deutschland nervös, dann wird es auch da eine faule Stelle geben, die sich in andere Bereiche noch weiter eskaliert. Und wenn dann Deutschland irgendwann fällt als Gravitationszentrum Europas, dann haben wir quasi Europa klein gekriegt. Da freuen sich die Tech-Bros, dann haben sie nämlich nicht mehr diese ganzen Strafzahlungen, die sie an die EU zahlen müssen. Und Russland freut sich, weil sie geopolitisch dann gewonnen haben.
Strohfeuer.
Ich soll hier eine Werbepause ankündigen.
Ich gehe wieder auf Lesetour, dieses Mal zu Mehr Pogo-Wagen. Das ist das Buch, was ja erst seit wenigen Wochen wirklich auf dem Markt ist. Und wir machen das ein bisschen anders dieses Mal. Wir sagen nämlich nicht eine klassische Lesung, obwohl das war es ja auch schon bei Demokratie am Limit nicht und auch bei Du hast die Wahl nicht. Sondern dieses Mal wollen wir tatsächlich im Idealfall alle sehr, sehr schlau aus dieser Nummer raus und vor allen Dingen auch mit vielen, vielen Ideen und Ansätzen, wie man tatsächlich mit progressivem Populismus gegen rechts vorgehen kann, dass man am Ende die Demokratie damit ein Stückchen lebendiger macht. Das hat also fast ein bisschen Workshop-Charakter. Es wird viele Beispiele geben, mit denen wir da auch arbeiten und dementsprechend hoffe ich, dass ihr dazukommt. Das muss man wirklich verbreiten, da müssen viele mitmachen. Wir haben wirklich eine Chance, noch was zu verändern, aber es müssen eben die Leute auch mitmachen.
Egal, zu welchem Zeitpunkt ich auf Instagram ankündige in der Story, dass wir eine Podcast-Folge aufnehmen und dann frage, welche Themen sollen wir nach eurer Meinung behandeln, kommt immer eigentlich auch als erstes jedes Mal dann die Aufforderung, dass wir nochmal über ein AfD-Verbot sprechen. Wie wahrscheinlich ist das und so weiter. Wir diskutieren ja jetzt auch schon sehr, sehr lange darüber. Und zu Recht fragen sich ja auch einige ZuhörerInnen hier von unserem Podcast, was ist denn nun damit? Also wieso wird denn da so rumgeeiert? Und ich meine, der Stand ist ja immer noch, dass die CDU recht wenig Interesse an einem Verbot der Bundespartei hat. Will ja immer noch mit Fakten stellen. Da gibt es leider einige, die da tatsächlich dran glauben, dass sie es immer noch können, obwohl wir wissen, dass das nicht funktioniert. Dann gibt es ja immer noch den Fakt, wo wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen haben, dass die CDU die AfD auch so ein bisschen braucht als Drohgebärde, so von wegen SPD, wenn ihr nicht mit uns zusammenarbeitet, wie wir es wollen und auch liebe Grüne, dann müssen wir ja mit der AfD arbeiten, wir können ja gar nicht anders. Ja, und dann gab es ja Jens Spahn, der noch vor 1-2 Wochen gesagt hat, ja, wir können ja einfach nur mal einzelne Politiker verbieten, wie zum Beispiel Björn Höcke, wo ich auch sagen muss, ja, da hat er weniger ein Problem mit der AfD gehabt, sondern vielleicht eher mit einem sehr populären Politiker, den er ausschalten wollte. Und jetzt hat ja die CSU auch über ein Teilverbot gesprochen, das sie sehr gut fänd.
Genau, und das sind alles Entwicklungen, die ablenken sollen, weil, ne, also die Bewegung ist natürlich da. Also es gibt Leute, gerade auch Boris Pistorius als Verteidigungsminister, der wirbt sehr aktiv, so wie man hört, für ein AfD-Verbotsverfahren. Also immerhin in der Regierung ist es irgendwie auch angekommen, das Thema. Spätestens, glaube ich, seitdem die Gesellschaft für Freiheitsrechte da dieses Gutachten rausgebracht hat. Das ist ja nun wirklich sehr, sehr gut gewesen, also gut im Sinne von gut recherchiert, gut dargelegt und so weiter. Also es gibt schon, wie gesagt, mindestens 1500 Seiten Gründe, warum das zumindest mal angegangen werden muss. Aber ich kriege auch immer wieder die Frage, können wir nicht erstmal das Verbotsverfahren machen und dann kann der Merz ja von mir aus seine Vertrauensfrage stellen. Da denkt man immer so, Leute, glaubt ihr denn tatsächlich, dass dieses Stellen eines Verbotsverfahrens, also oder für mich den Antrag stellen, das ist der Beginn, der Startschuss eines Prozesses, der, sag ich mal, über 2 bis 3 Jahre geht.
Genau.
Ja, also wir reden hier nicht über eine Sache, die morgen entschieden ist. Im Übrigen, deshalb ist das auch völliger Quatsch, wenn die dann sagen, ja, ihr wollt uns ja ganz schnell verbieten und bla bla bla. Nö, es geht ja einfach nur darum, dass man prüft. Und in der Zeit, wo man prüft, seid ihr natürlich unter besonderer Beobachtung, liebe AfD. Aber eigentlich ist das, was wir uns davon versprechen, wenn wir jetzt sagen, das muss jetzt schnell gehen, nicht die Lösung, weil das ist ein Teil der Lösung. Also im Sinne von, ne, wenn es dann gut wird, dann haben wir das Problem tatsächlich gelöst im Sinne von, wir haben es dann nicht so groß gemacht, dass es tatsächlich in die Macht kommen kann. Die Gedanken sind natürlich nie weg von den Rechtsextremen, das weiß ich auch. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Also es geht nur darum, dass man ihnen dann nicht mehr die Millionen an Steuergeldern hinterherwirft und dann entsprechend auch nicht mehr, dass sie entsprechend an die Macht kommen mit diesem Gedankengut. Das wollen wir ja einfach nur verhindern. Aber in der Tat, die Chancen, dass ein solches Verfahren tatsächlich real wird, ist relativ gering, weil die CDU halt wirklich gar kein Interesse hat. Und dieser Vorstoß von der CSU, der ist in Anführungszeichen clever oder sagen wir so, es gibt ja tatsächlich einige, die glauben, man könnte einen Teil der AfD verbieten oder die würden dann eben auch entsprechend sagen oder selber sagen, welcher Teil von ihnen denn der böse Teil ist, im Sinne der rechtsextreme Teil. Und dann würden die von selbst sich da quasi trennen und der gute Teil der AfD könnte dann mit der CDU ja was zusammen machen. Ist ja auch völlig naiv, also wer soll denn da entscheiden? Und warum soll denn ausgerechnet dann die AfD sich zum Erfüllungsgehilfen der CDU machen? Ist ja auch völlig abstrus. Deshalb wird auch ein Björn Höcke, der ist ja auch nur eine Leitfigur, das ganze System Höcke müsste ja quasi mit ihm verboten werden, denn das ist ja quasi Teil oder auch der kritische Teil der AfD. Aber das findet alles eben nicht statt und deshalb ist es völlig naiv jetzt zu glauben, ich finde es nur gut, dass inzwischen mal überhaupt solche Gedanken aus der CDU, CSU kommen.
Ja, also erstens möchte ich die Lorbeeren von der CSU aber so ein bisschen wegnehmen, weil tatsächlich die Links, also es geht ja um Thüringen jetzt erstmal, Verbot von AfD Thüringen. Und da ist die Linksfraktion tatsächlich als erstes damit um die Ecke gekommen und hat einen entsprechenden Antrag gestellt, dass man sich das doch mal angucken sollte, wie es mit einem Verbotsverfahren aussieht. Und jetzt haben sie ja vor 2 Wochen auch gesagt, dass da Anhörungen stattfinden sollen.
Unter anderem mit Habe Kerkeling.
Ja, das ist super. Was mich allerdings irritiert, auch Marco Rubio, US-Außenminister, soll befragt werden. Und eben auch Russland. Also ich meine, ja, holt euch verschiedene Stimmen, aber Marco Rubio hat mir schon mal gar nichts zu sagen, was ich hier auf Bundesebene zu tun habe mit Rechtsextremisten. Aber der wird natürlich zu 100% dagegen sein, dass AfD verboten wird.
Freedom of speech und bla bla bla.
Ja, genau. Und da die USA ja sehr daran interessiert ist, dass die Rechtsextremisten und Populisten hier eben an der Macht sind. Das haben die auch schon ein paar Mal gesagt. J.D. Vance hat uns ja auch schon gedroht. Genau, also da muss man wirklich, das weiß man jetzt schon im Vorfeld schon, was dabei rauskommt. Und zweitens, der Gedanke erstmal so von wegen, können wir nicht erst AfD verbieten und dann Vertrauensfrage? Ich kann es ja sogar verstehen, weil die Leute natürlich denken, ja, aber erst die AfD weg und dann kann die Regierung zusammenfallen, weil dann ist die AfD kein Problem mehr. Aber wie gesagt, das funktioniert so nicht. Es ist auch klar, dass ein AfD-Verbot nicht die endgültige Lösung ist, denn natürlich ist damit erstmal alles zersplittert, was aber toll ist, weil die Konzentration in der Partei erstmal weg ist. Und die werden sich natürlich irgendwie neu versuchen zu formieren, aber wie Marc schon gesagt hat, die haben erstmal keine Fördergelder dabei, keine Steuergelder, müssen sich halt erstmal neu sortieren. Und in der Zeit hätten wir ganz viel Zeit gewonnen, um das aufzufangen, um die klein zu halten, um halt wirklich mal die Politik entsprechend vielleicht auch anzupassen, um zu gucken, was müssen wir machen. Spoiler, nicht mit der CDU, wie Merz sie aufgestellt hat, ist das möglich. Aber das funktioniert nicht. Und wir können auch nicht sagen, nur weil da eine Gefahr droht, dass wir gleichzeitig die andere Gefahr, nämlich dass die AfD immer größer wird durch einen Merz, der eine Katastrophe ist und auch nicht nur in Hinsicht auf AfD eine Katastrophe ist, sondern auch die ganzen Reformen, die jetzt auf den Weg gebracht wurden. Also ganz, ganz viel abholzt, auch was den Sozialstaat angeht, können wir nicht sagen, wir kümmern uns erstmal um das eine Problem und das andere lassen wir immer größer werden. Also wir können durchaus multitaskingmäßig vielleicht uns beiden Problemen gleichzeitig widmen.
Ja, und wir haben ja vor allen Dingen auch in dem Moment, wo wir die AfD dann weg haben, auch nicht mehr das Problem, dass sich alle Parteien danach richten, was die AfD gerade macht oder will oder fordert oder sowas, weil sie gibt es dann einfach gar nicht. Also sie können sich mal in Anführungszeichen ein bisschen auf ihre eigenen Themen so zurückbesinnen, so im Idealfall jedenfalls. Und dadurch passiert es dann vielleicht auch mal wieder, dass man sich den inhaltlichen Themen widmet. Denn natürlich ist ein Parteiverbot an sich nicht die Lösung. Völlig klar. Die Lösung muss halt heißen, dass dann auch Politik anders wird. Vor allem anders, als sie jetzt ist. Aber genau das ist es ja. Also die CDU will eigentlich gar keine andere Politik. Sie macht das ja gerade quasi, weil sie das glaubt, das ist so richtig. Und wenn sie jetzt die AfD weg hätten, müsste sie ja eventuell sich da ändern. Und auch deshalb hat sie kein Interesse daran, dass die AfD tatsächlich weggeht. Also so oder so, ich sage es ja immer wieder, die CDU ist die gefährlichste Partei, die wir aktuell haben, weil sie kann nur die AfD entsprechend groß machen. Und sie ist die, die es nicht schafft, sich zu einem AfD-Verbotsverfahren durchzuringen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es in nächster Zeit passieren wird, ist relativ gering. Aber wir wissen natürlich auch, wie gesagt, alle nicht, was jetzt noch so in den nächsten, sag ich mal, Wochen bis Monaten passiert. Denn wie gesagt, wir stehen vor wilden Zeiten, das kann ich nur so viel sagen. Und vielleicht ist dann auch irgendwann zumindest ein AfD-Verbotsverfahren dann eingeleitet.
Ja, aber bevor wir jetzt irgendwie uns zu sehr freuen, dass es in Thüringen ja schon losgeht, weil die ja vor 2 Wochen eben gesagt haben, wir stoßen das jetzt mal so an. Die Anhörungen werden aber erst am 30. September stattfinden. Das heißt, das dauert auch noch eine ganze Weile und wer weiß, wie du schon gesagt hast, was bis dahin alles passiert. Geladen ist übrigens auch Herr Maaßen, weil gesagt wird, der war ja ein sehr guter Verfassungsschutzchef.
Ja gut, ich meine, da dürfen natürlich alle entsprechenden Gremien auch einladen. Also ich persönlich halte das auch jetzt nicht wirklich für eine maßgebliche Veranstaltung, sondern das ist halt ein Schauprozess so ein bisschen. Oder das ist wie so eine Art, ich meine, hier in Hamburg wurde doch mal im Thalia-Theater so ein Prozess durchexerziert, so was wäre, wenn man die verbieten würde oder dann sollte nachher das Theaterpublikum entscheiden und so. Das war dann so ein Für und Wider auf der Bühne und so ähnlich wird das da auch sein. Mir persönlich macht es eher ein bisschen Hoffnung, dass auf EU-Ebene die EU-Parlamentarier ja gesagt haben, wir prüfen mal, inwiefern wir da ein Verbotsverfahren dann entsprechend oder ein Verbot einleiten können. Also dieses Verfahren ist jetzt ja eingeleitet.
Genau.
Weil sie einfach erkannt haben, da passieren gerade Dinge, die nicht unseren europäischen Werten
Ja, genau. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Deutschland ist leider in ganz vielen Sachen gerade Vorreiter. Vorreiter europäischer Ebene in der Zusammenarbeit mit den Taliban. Vorreiter auch was den Rechtsextremismus angeht, weil die AfD dermaßen rechtsextrem ist, dass auf europäischer Ebene andere rechtspopulistische Parteien schon teilweise gar nicht mit denen zusammenarbeiten wollen oder vielleicht sich teilweise auch schon mal abgrenzen von denen. Also wenn wir uns die EU-Ebene angucken, dann sollten wir allmählich mal überlegen, was passiert hier eigentlich in unserem eigenen Land.
Mit Feuer spielt man nicht.
Jetzt ist es tatsächlich passiert, die sogenannte Singularität, ich habe jetzt diesen Begriff gelernt im Rahmen von KI, gemeint ist quasi der Moment, wo KI schlauer wird als der Mensch, wo man auch entsprechend plötzlich so ein Eigenleben entwickelt als KI. Das ist jetzt ja passiert, OpenAI muss das jetzt zugeben, die haben jetzt im Rahmen eines Versuches festgestellt, dass die KI quasi entwischt ist und ein anderes Unternehmen angegriffen hat.
Ich finde das immer schön, wie das so erzählt wird, als wäre KI vorher im Gefängnis gewesen, ist jetzt ausgebrochen, hinter den Gitterstäben hervorgekommen.
Genau, das ist ja so ein bisschen dieser Versuch, etwas, was total technisch ist, so zu vermenschlichen, wenn man auch immer sagt, so ja, die halluziniert die KI.
Das und
ja
lügt.
Genau, oder sie lügt und so. Das sind ja genau diese komischen Humanisierungen von Technik. Aber das Spannende war, jetzt haben natürlich einige gedacht, hä, warum passiert denn das jetzt gerade? Und Klammer auf, so wie ich das mitbekommen habe, steht OpenAI unter anderem vor einem Börsengang. Also sprich, es ist ja vielleicht gar nicht so schlecht für die Anleger zu wissen, hey, wie potent ist denn eigentlich diese KI inzwischen und ist sie so gefährlich? Weil das war ja damals auch so ein bisschen die Kritik bei Sam Altman, dem Chef da, als der damals OpenAI vorgestellt hat, beziehungsweise ChatGPT und gesagt hat, oh, das ist eine KI, die kann die Welt zerstören. Und dann mit dieser Information ist er ja durchgekommen bis zu allen wichtigen Menschen damals, bis zu allen Präsidenten und Co. und hat da sich quasi vorstellen können mit seiner Idee. Mhm. Jetzt gibt es genug, die glauben, dass das wieder so ein Ding ist. Aber ich habe jetzt im Spiegel einen Artikel gelesen von einem, der diese Sicherheitsarchitektur gebaut hat. Im Rahmen dieser Sicherheitsarchitektur hat dann diese KI da diesen Test gemacht. Und der hat gesagt, es gab nur einen einzigen Korridor quasi, den man zugelassen hat zum Internet. Ansonsten war diese Architektur wohl abgeschlossen, also die KI konnte da eigentlich nicht durch und sie hat es angeblich trotzdem geschafft, ja, aber nicht über diesen Korridor. Was auch immer das heißt, also ne, ist sie dann irgendwie teleportiert oder ist sie durch Wände gegangen?
Oder hat er vielleicht doch Mist gebaut, der Typ?
Genau, und das hat er tatsächlich auch gesagt, denn was er kritisiert, dass OpenAI zu lange gezögert hat, beziehungsweise es zu spät aufgefallen ist. Und das ist ja für mich auch schon wieder so ein Beleg dafür, nicht die Technik ist das Problem, sondern der Mensch, der sie anwendet. Und das ist ja bei allem so. Diese Hybris, dass Menschen glauben, sie könnten die Technik beherrschen, haben wir ja schon spätestens seit Titanic und Co. Mhm. Und jetzt aktuell Anthropic, dieser andere große KI-Konzern, hat jetzt ja auch plötzlich so einen Fall, dass auch eine KI entwischt ist und jemand anderen angegriffen hat. Also erstmal diese Gleichmäßigkeit oder diese zeitliche Gleichheit dieser beiden Ereignisse lässt mich doch ein bisschen zweifeln daran, dass das tatsächlich einfach nur so ein Versehen war. Aber unabhängig davon, wenn das jetzt häufiger passiert, ist das, glaube ich, auch nicht so die beste PR.
Genau. Also gleichzeitig könnte man auch sagen, es ist eine total bescheuerte Technik und Unternehmen nehmen da wieder Abstand von. Also es könnte jetzt gar nicht so sinnvoll sein, was sie da versuchen. Die machen da jetzt, glaube ich, so ein bisschen Harakiri. Aber erstens, wenn ich einen Herd anschalte, Technik war auch irgendwann sehr neu und da versuche ich Milch aufzukochen. Und ich achte nicht darauf, dann kocht die Milch auch über. Warum? Nicht, weil der Herd übermächtig ist, sondern weil ich zu dumm war, ihn auszuschalten oder den Kochtopf darunter zu ziehen. So sehr wir uns das immer wünschen, also nicht wir, aber OpenAI wünscht sich das ja so ein bisschen herbei, diese Geschichte, dass das diese Gottheit ist, die da irgendwie über alles bestimmt. Da sind wir erstmal noch nicht, ich will da auch gar nicht hin. Es muss immer einen Menschen geben, der es kontrolliert. Genau wie bei ChatGPT, wo jetzt jeder glaubt, ja, dann lasse ich davon mal irgendwie einen Artikel schreiben und am Ende merken wir, das ist aber ein ganz schön platter Artikel, Durchschnittsartikel, teilweise sind da Lügen drin, die keiner überprüft hat. Und es ist eben auch eine Sprache, die irgendwie sehr platt klingt. Das funktioniert einfach noch nicht, so ist das einfach. So, und wenn die da nicht drauf achten, dann passiert eben sowas.
Also wir müssen ja unterscheiden zwischen diesen Large Language Modellen.
Ich weiß.
Das ist ja dieses ChatGPT.
Das war nur ein Beispiel gerade.
Genau, ja. Und das, was da tatsächlich, das sind ja diese Agenten, diese sogenannten. Das ist ja nochmal eine andere Qualität oder eine andere Ausbaustufe von KI.
Absolut. Aber auch da musst du drauf achten halt.
Ja, natürlich.
So, das ist deine Aufgabe eben, wenn du das da so benutzt.
Aber wenn ich jetzt sage mal, und deshalb hinkt, glaube ich, der Vergleich auch ein bisschen also ich weiß, was du meinst, mit dieser überschäumenden Milch. Aber wir haben es ja eben nicht mit einer Milch einfach nur zu tun, die nach einer gewissen Gesetzmäßigkeit überschäumt, sondern wir haben es ja mit einer zunehmend agierenden Intelligenz zu tun und die auch vielleicht irgendwann, Stichwort, so clever und so intelligent wird, dass sie dich ausspielt.
Ja, Moment. Liegt aber auch daran, was du ihr beigebracht hast.
Eben. Ja, natürlich.
So wie du sie gebaut hast. Das ist alles trotzdem irgendwie erwartbar, was da passieren könnte.
Nein, und was sie sich selber beibringt.
Ja, aber auch das kann man irgendwie im Vorfeld sich schon mal überlegen, weil du tust es ja gerade auch, dass sie einen ausspielen könnte. So, aber egal. Und jetzt die zweite Sache. Warum die jetzt gerade wieder, also einerseits mit dem Börsengang natürlich, da hast du vollkommen recht. Deswegen wird jetzt wieder gesagt, das ist ein übermenschliches Ding, bla bla bla. Andererseits aber auch, wir wissen ja, dass da diese gigantische KI-Blase besteht, wo unfassbar viel Geld investiert wurde. wo aber ziemlich klar ist, dass das Geld werden sie niemals wiedersehen, das wird niemals mehr rausgeholt werden aus dieser Technik. Und jetzt müssen sie natürlich nochmal gucken, wie sie das wieder füttern, weil so langsam, glaube ich, geht denen der Arsch auf Grundeis.
Die Erzählung ist in der Tat mittlerweile durch. Also was ich jetzt auch sehr beängstigend fand, war ja diese Nummer, dass jetzt selbst aus den hinterlegensten Antiquariaten letzte Bücher noch gekauft werden, aufgekauft werden im großen Stil, damit man damit noch die KIs füttert, weil man eben noch glaubt, so kriegt man noch ein bisschen mehr Input, weil das, was im Netz alles keucht und fleucht, ist schon mindestens einmal durchgegangen. Und deshalb ist das ja auch das Problem von KI. Also spätestens da gibt es eine Limitierung irgendwann. Wenn die angeblich dann alles bald durch haben, dann kommen wir zu dem Moment, wo sie dann wirklich nur noch in ihrer eigenen Brühe schwimmt und dann haben wir keinen tatsächlichen Mehrwert mehr. Und ich glaube halt auch, dass wir grundsätzlich KI nicht als das erleben werden, was es für uns dauerhaft ist, denn auch auf Basis der Infrastruktur mit Rechenzentren und so weiter, mit Ressourcenverschwendung, mit Kühlung und so weiter. Da sind einfach, sag ich mal, planetare Grenzen gesetzt. Und deshalb ist diese Erzählung von so wirklich hirnlosen Menschen, muss man es mittlerweile so nennen, diese ganzen Tech-Bros, das ist reines Marketing.
Ja, und die haben sich eben auch gegenseitig hochgehypt und diese extrem hohen Bewertungen von verschiedenen Unternehmen, von Startups, das beruhte ganz viel darauf, dass man dachte, dass alle von KI begeistert sein werden. Und es sah ja auch erstmal so ein bisschen so aus, weil sehr viele der KI-Hysterie so ein bisschen verfallen sind. Aber inzwischen hat man eben gemerkt, dass ganz viele KI ablehnen, unter anderem ja auch so KI-Assistenten zum Beispiel. Keiner hat Bock, mit einem Computer zu sprechen, wenn er in der Kunden-Hotline sitzt und so weiter. Also da gibt es ja ganz viel oder auch Leute, die sagen, das ist mir alles zu viel, was da jetzt auch in der Filmindustrie geplant ist. Die Kultur wird darunter leiden, wenn da Schauspieler nicht mehr real existieren, sondern durch KI irgendwie bla ersetzt werden. Also da gibt es halt extremen Backlash und das hat man so nicht erwartet, wodurch natürlich auch schon wieder die Bewertungen nach unten korrigiert werden mussten von ganz vielen Unternehmen. Und da werden wir jetzt mal abwarten, wie lange das alles noch gut geht.
Genau, und wenn man dann sieht, dass die ganze amerikanische Wirtschaft eigentlich darauf baut, dass KI ein Erfolgsmodell wird, weil die, sag ich mal, die einzige Bewegung, die ja noch irgendwie wirtschaftlich positiv ist, ist eben sind es KI-Unternehmen, wo ganz viel Geld reingebuttert wird. Und wenn das jetzt dann auch bald ja, an seine Grenzen stößt, dann haben wir ein Problem. Und zwar weltweit.
Dann kracht's.
Ich hätte hier schon längst abgeschaltet.
So, und zum Schluss vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Thema KI. USA, sehr in KI verliebt. Auf der AIDS-Konferenz 2026 hat sich das US-Außenministerium, in Klammern, ja, das, was jetzt zum AfD-Verbot im Thüringer Landtag befragt werden soll, blamiert mit einer falschen Afrika-Karte. Die haben tatsächlich nicht einfach irgendeine bestehende Afrika-Karte genommen, sondern KI gesagt, erstell mir mal eine Afrika-Karte. Und da war auf einmal Nigeria als Binnenstaat in der Sahara dargestellt. Mosambik wurde an das Horn von Afrika verlegt. Also ganz viele Länder waren einfach auch falsch beschriftet. Ja, so viel zum Thema KI und wir brauchen keine Menschen mehr, die sie kontrolliert.
Genau, und deshalb sollte man dringend davor warnen, KI einzusetzen, vor allen Dingen, wenn es um Denkprozesse geht. Wie gesagt, KI kann in gewissem Maße vielleicht wirklich wie so ein, man sagte ja damals, so ein Taschenrechner für Geisteswissenschaftler, ein paar Prozesse vereinfachen. Aber das Denken dahinter sollten wir der KI nicht überlassen, denn man weiß ja auch inzwischen, dass gerade wenn Kinder in der Entwicklung sind und so weiter, dieses sich dann faul hinsetzen und die KI machen lassen, das ist für die kindliche Entwicklung, für die Gehirnentwicklung sehr, sehr schädlich. Nicht umsonst gibt es auch mittlerweile viele, gerade so skandinavische Länder, die jetzt die Digitalisierung in Schulen wieder abschaffen und sagen, wir machen das jetzt wieder auf normalem Weg. Wir gehen quasi zu Fuß den Weg, weil es aber auch eben wichtig für das Lernen ist, dass du auch den Weg des Lernens verstehst und nicht einfach nur das lernst, was da ausgespuckt wird.
Genau. Und ich würde sagen, damit sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen.
Genau. Wir können wieder behaupten, dass diese Folge nicht durch KI in irgendeiner Weise produziert oder sonst was wurde. Das waren alles reine Menschen hier.
Durch unser Hirn, was von Hitze gegrillt wurde. In Hamburg übrigens gestern 37 Grad. Danke, Merz, kann man auch mal sagen.
An dieser und Stelle. Katharina Reich und die CDU.
So, bis dann, liebe
Tschüss.
Freunde.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.